Willkommen zu dieser 256. Ausgabe von Europe Calling. Ganz besonders begrüßen darf ich unsere vier spannenden Gäste und die über 1000 angemeldeten Menschen aus ganz Europa. Und ganz besonderen Dank auch an Jutta Paulus und ihr Team, mit der wir heute dieses Webinar auf die Beine gestellt haben. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute moderieren. Und im Hintergrund ist meine Kollegin Amelie, die bei den Fragen heute ganz viel mithelft. Und ihr werdet sicher viele haben. Zum Thema des heutigen Abends. Heute jährt sich zum 15. Mal die Reaktorkatastrophe von Fukushima. Dieses Ereignis hat damals der Welt zum wiederholten Male vor Augen geführt, welches Risiko Atomkraft mit sich bringt. Und jetzt nach 15 Jahren könnten nur als Beispiel immer noch Zehntausende Menschen nicht in die kontaminierten Städte und Dörfer zurückkehren. Und heute wollen wir vor allem über einen anderen Reaktor sprechen, dem größten, der steht im größten Atom, oder die Reaktoren stehen im größten Atomkraftwerk von Europa oder im leistungsstärksten Atomkraftwerk in Saporischschja in der Ukraine. Und wir wollen dort auch über die Rolle Russlands sprechen und ganz allgemein über die globale Nuklearpolitik und was das auch für die europäische Politik bedeutet. Also ein sehr spannendes Thema zu einem sehr wichtigen Tag. Und bin sehr gespannt, was unsere Gäste dazu zu sagen haben und was welche Fragen ihr mitgebracht habt. Bevor es losgeht, kurz noch ein paar Hausmitteilungen. Wir werden heute einen Mix aus Deutsch und Englisch sprechen. Solltet ihr dabei Unterstützung brauchen, haben wir zwei wunderbare Dolmetscherinnen. Unter dem kleinen Globus in der Kontrollleiste könnt ihr die Sprache auswählen. So, just repeating this quickly in English. We will speak a mix of English and German today. Should you need help with that, you can find the interpretation function under the little control panel. There are two wonderful interpreters and they help you understanding every single word. So thank you very much. Wieder zurück ins Deutsche. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Den Link dazu seht ihr auch gleich im Chat. Stellt dann gerne eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Wir haben jetzt über 1100 Anmeldungen. Nur mit euren Likes können wir die wichtigsten Fragen daraus filtern. Ganz wichtig, bitte schreibt einen Namen dazu. Es ist einfach viel schöner, als wenn ich dauernd anonyme Userin sagen muss. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach als Podcast und auf YouTube online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und das war es auch schon mit den Hausmitteilungen. Und
Jetzt stelle ich auf Englisch unseren ersten Redner vor, Denise Sultanjalew, sorry, der Name muss richtig gesagt werden, Denise Sultanjalew, Forscher bei der Menschenrechts-NGO in Ukraine, Truth Hounds. Und dort ist er seit 2014 tätig und seit 2014, seit dem ersten Angriff im Osten der Ukraine, setzt sich Truth Hounds ein, um die Wahrheit zu dokumentieren und die öffentliche Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was dort passiert. Und heute reden wir ganz konkret über den Kernkraftreaktor in Saporizhia. Dennis, vielen Dank für deine Arbeit. Danke, dass du heute da bist und wir sind sehr gespannt. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung heute, dass ich mich am Gespräch beteiligen darf. Danke, Maximilian, für die nette Einführung und für die netten Worte zu unserer Organisation. Maximilian hat schon gesagt, Truth Hound setzt sich dafür ein, Kriegsverbrechen zu dokumentieren, Verstöße durch im Rahmen der Besatzung von Russland in der Ukraine seit 2014. Die Besatzung des Atomkraftwerks Saporizhzhia am 4. März war die erste militärische Besatzung eines Atomkraftwerks, die es in der Geschichte gegeben hat. Und dann folgte auch die Besatzung der Satellitenstädte in der Region. Und wir haben ein sehr erfahrenes Team bei diesem Thema Besatzung. Und trotzdem hatten wir so etwas selber auch noch nicht erlebt. Die zentrale Rolle spielt hier auch ein Unternehmen bei der Aufrechterhaltung dieser Besatzung und bei der Durchführung dieser Besatzung. Dieses Unternehmen hat sich in die Regierung, in die Kommunalregierung eingebettet, in die Verwaltung, das Budget, den Haushalt, das Bildungssystem dort. Und natürlich übt sie auch die direkte Kontrolle über das Atomkraftwerk aus. Zum Beispiel gibt es jetzt nukleare Klassenzimmer, die in jeder Schule in der Region jetzt eingeführt wurden, mit über 100 Studenten, die dann wiederum Arbeitsverträge unterschreiben und in russisch organisierte Trainingsprogramme gesteckt werden. Die Besatzungsregierung wird auch teilweise direkt von Rosatom kontrolliert, von der dortigen Führung, die auch ganz offen sagt, dass das die Unternehmenspolitik ist. Der frühere Bürgermeister in der Region und auch der jetzige hatten überhaupt keinen Bezug dazu, sind aber jetzt mit Rosatom in Verbindung. Und wenn man 15 Jahre lang bei Rosatom Buchhalter ist zum Beispiel, und dann wird man plötzlich zum Bürgermeister von der Region dort in der Nähe von Saporizhzhia ernannt. Also das ist nicht nur die militärische Besatzung, sondern eine Umwandlung dieses ganzen Gebiets in unternehmerisch geführte und russisch geführte Einheiten. Und wir haben mindestens 126 Fälle von gesetzeswidrigen Festnahmen von dortigen Anwohnern und auch Belegschaft des Atomkraftwerks dokumentiert, mit unmenschlicher Behandlung, mit Missbrauch, psychologischem Druck, Bedrohung der Familienangehörigen, Scheinhinrichtungen mit verschiedenen Haftanstalten in diesen kleinen Städten rund um das Atomkraftwerk. Wir haben Beweise dafür gefunden, dass das ganz gezielt eine Kontrolle der Infrastruktur ist, also keine isolierten Vorfälle oder Kriegsvorfälle. Also das ist ein Kriegsverbrechen und das sind auch Verbrechen gegen das Völkerrecht, Verstöße gegen das Völkerrecht. Und was diesen Fall auch so besonders ist, dass Rosatom als Unternehmen so aktiv beteiligt ist. Das Unternehmen ist einmal auf der Ebene des Atomkraftwerks aktiv, wo Vertreter des Unternehmens da Interviews durchgeführt haben und aktiv vor Ort waren. Und dann haben wir auch die Kommune, also die Verwaltung in der Region, wo Vertreter des Unternehmens eingesetzt wurden in offiziellen Rollen in diesen Behörden. Teilweise wurden Mitarbeiter des Atomkraftwerks gezwungen, Arbeitsverträge zu unterschreiben und sich auch positiv zu äußern über die Situation. Und in den Haftanstalten wird es immer schlimmer. Also da ist eine ganze Struktur dahinter. Und Rosatom ist da ganz aktiv engagiert und hat da unternehmerisch auch Verantwortung drin. Diese gesetzeswidrige Verhaftung und auch die Folter von Mitarbeitern und von Anwohnern verstößt gegen das Völkerrecht, gegen die Genfer Konvention. Und Rosatom spielt darin eine aktive Rolle. Wir haben eine Vielzahl von dokumentierten Fällen. Was in diesem Atomkraftwerk passieren konnte, ist auch der Rolle von Rosatom im globalen nuklearen Markt zu verdanken. Das Unternehmen kontrolliert ja etwa 44% der globalen Urananreicherungskapazität. Kapazität, hat Projekte in 33 Ländern und hat eine Marktpräsenz, die sich finanziell und vor allem auch organisatorisch auswirkt. So wird diese Besatzung von Energa organisiert. Es ist wichtig zu verstehen, dass Rosatom hier nicht einfach nur kommerziell agiert als Geschäftspartner, wie das zum Beispiel manche in Europa gerne so sehen würden. Es ist ein russisches Staatsunternehmen. Das heißt, Sie sind kommerziell und aber auch als Staatsorgan unterwegs und sind so ein Instrument der Regierung und der Politik, hat damit auch diplomatische und militärische Ziele zusätzlich zur Energieproduktion. Und das ist gar nicht analytisch geschlussfolgert, sondern das ist in der Struktur inhärent von Rosatom. Das Unternehmen verfolgt also auch die Ziele des russischen Staats. Die Mitarbeitenden in dem Atomkraftwerk arbeiten unter Zwang. Und können so nicht ihre Rolle als Sicherheitspersonal ausreichend ausführen. Was wir also festgestellt haben, ist, dass dieser diplomatische Aspekt von Rosatom inhärent ist und das Atomkraftwerk ist ein direkter Beweis, eine direkte Konsequenz, weil das offensichtlich ist und sich nicht verstecken lässt. Deswegen wollen wir darauf aufmerksam machen, egal in welchem Land oder bei welchem Projekt, wo russische militärische Interessen im Spiel sind, lässt sich Rosatom instrumentalisieren. Der globale Fußabdruck dieses Unternehmens ist also nicht nur unternehmerisch, sondern es ist hat eine staatliche Funktion, eine politische und militärische Funktion. Und noch ganz zum Schluss, was auch in unserem Bericht herausgefunden worden ist, ist, dass Rosatom ganz konkret als Instrument der russischen Militärpolitik fungiert. Und das soll gar kein Argument gegen Kernkraft im Allgemeinen sein, weil Russland ja bei der Kernkraft über 50% über Kernkraft produziert. Die Ukraine hat es inzwischen geschafft, ihre Stromversorgung zu stabilisieren aufgrund von den vorhandenen Atomkraftwerken. Dass Saporischschja jetzt nicht mehr am Netz ist, hat die Stromversorgung, die Kapazität massiv eingeschränkt. Das war die größte Einrichtung, das größte Kraftwerk, das während des Kriegs vom Netz gegangen ist. Und das sind die Konsequenzen von dieser Atomkraft, von dieser Besatzung und von der Tatsache, dass hier ein ziviles Atomkraftwerk militärisch genutzt wird. Hier ist also klar, dass ein Unternehmen an Kriegsverbrechen beteiligt ist und das muss so schnell wie möglich unterbunden werden. Dann haben wir noch einige theoretische Schlüsse und da wird es nuancierter. Die Beziehung zwischen Kernkraft und Menschenrechten und Bedingungen in Konflikten, da geht es sowohl um das Risiko von nuklearen Vorfällen, von Unfällen, einfach und auch die Resilienz von zivilen Strukturen, die natürlich wichtig ist. Was erforderlich ist also eine Analyse, eine neutrale Analyse, und wir brauchen außerdem Aufmerksamkeit. Wie wird zivile Infrastruktur integriert oder wie wird sie besetzt von militärischer Infrastruktur? Und wo brauchen wir besonderen Schutz? Ja, danke schön.
Vielen Dank. Das war wirklich sehr interessant. Ich habe viel notiert
und bin mir sicher, dass wir auch später Fragen an dich haben. Vielleicht ganz kurz zwei Follow-up-Fragen, die mir direkt in den Sinn kamen, einfach um die Situation besser zu verstehen. Also das AKW und die Stadt drumherum sind besetzt. Das heißt, das dokumentiert ihr alles. Hört ihr davon? Sind es Berichte von Menschen, die noch in Ennachoda leben oder Menschen, die in den nicht besetzten Teil der Ukraine geflohen sind? Wie ist die Situation da? Also was ist die Quelle eurer Dokumentation? Danke für deine Frage. Wir haben bereits zwei Berichte zu dem Thema herausgebracht. Die Hauptquelle war eine Reihe von Interviews. Es waren insgesamt 39 Interviews, die wir geführt haben mit Überlebenden. Das schloss 20 Menschen ein, die im Kraftwerk gearbeitet haben. Und es waren Interviews, die wir 2023 durchgeführt hatten. Einige von ihnen haben Ennachoda 23 oder 2024 verlassen. Viele von ihnen sind in der Ukraine, einige in anderen Ländern in Europa. Wir hoffen, dass sie alle in Sicherheit sind. Dann haben wir aber auch noch unser Team, das jetzt also forscht, was gerade passiert, denn es gibt keine öffentlich zugänglichen Informationen im Moment. Also es gibt natürlich eine IAEA-Mission dorthin, aber sie haben keinen direkten Zugang zum Kraftwerk erhalten. Und vor allem nicht zu den großen, wichtigen Teilen des Atomkraftwerkes. Das ukrainische Personal darf die Station nicht verlassen, aber wir haben auch gehört, dass russisches Personal von Rosatom dorthin gebracht wurde. Nicht einmal sie dürfen das Gelände des Kernkraftwerkes verlassen. Also es ist sehr, sehr schwierig, gerade an Informationen zu kommen. Und aus diesem Grund ist wirklich sehr schwer, Daten zu erheben, besonders im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen. Meine zweite Frage: Was versucht Rosatom gerade mit dem Atomkraftwerk? Wollen Sie es wieder ans Netz holen? Weil im Moment findet ja nur eine Stabilisierung statt. Was ist das Ziel? Was haben Sie vor? Ja, im Moment ist es, wie gesagt, stabilisiert worden. Es findet keine Stromproduktion statt. Also wie gesagt, stabilisiert bedeutet nicht, dass dort gerade Strom produziert wird. Nichtsdestotrotz braucht man viel Personal, das dort arbeitet. Es gibt jedoch Gerüchte und das beinhaltet auch Gerüchte, dass zwei Blöcke wieder angeschaltet werden sollen. Unserer Meinung nach ist das natürlich extrem gefährlich. Es gibt momentan nämlich kein Kühlungssystem aufgrund des Dammbruches durch die russischen Angriffe. Und vermutlich haben Sie ebenfalls gehört, dass auch die amerikanischen Partner sehr interessiert daran wären, dieses Kernkraftwerk wieder ans Netz zu holen und wieder Strom zu produzieren. Und das war Teil der Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA. Aber unser Hauptpunkt ist folgender: In jedem Szenario darf eine Inbetriebnahme nur vorgenommen werden, wenn ganz klar ist, dass es nukleare Sicherheit gibt. Und momentan ist das technisch nicht möglich. Also nicht in der nahen Zukunft. Absolut nicht. Danke. Das war wirklich, wirklich furchtbar, aber es war eine sehr gute Einführung zu dem Thema und der Situation. Danke dir noch einmal, Denise.
Nun kommen wir zu unserer zweiten Rednerin, Tatjana Kaspersky. Sie ist Forscherin an der Södertörn-Universität in Stockholm. Sie arbeitet schon sehr lange im Bereich Geschichte der Atomenergie und auch der Geschichte der Sowjet- und Post-Sowjetzeiten, Osteuropa. Und wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag und wir bekommen dadurch noch ein bisschen mehr Einblick, vielleicht über Saporischschja hinaus. Und erfahren vielleicht mehr zum Thema Atomenergie vor, während und nach den Kriegszeiten. Tatjana, bitte. Dankeschön. Als erstes möchte ich mich bei Denise und Truthhounds bedanken. Es ist herausragende Arbeit, die ihr leistet. Ich bin sehr gerührt und berührt, dass ich mit dir heute im Panel sein kann darf. Dann würde ich gerne einige Punkte aufgreifen, die Denise bereits gemacht hat, ein bisschen weiter ausbauen. Aber ich fange einfach mal mit diesem Bild an. Das ist ein Bild der Saporischschja-Anlage unter Besatzung. Und der Hauptpunkt meiner Präsentation sollte das eben auch unterstreichen. Man kann über die letzten 20 Jahre sagen, dass Russland sowohl zivile als auch militärische Atomtechnologie weiterentwickelt hat und ist sehr stark in diesen ganzen Atommarkt reingestoßen. Heute geht es um die zivile Atomenergie hier, aber ich möchte trotzdem auch noch einmal hervorheben, dass zivile und militärische Nutzung sehr eng miteinander verwoben sind. Sie sind seit den frühesten Zeiten miteinander verknüpft und das gilt ganz besonders für Russland. Auch schon in der Sowjetunion war das der Fall. Die Sowjetunion hat immer so getan, dass sie sich nur für die friedliche Nutzung der Atomenergie nutzen würde. Und die USA sagten das und sagten nur, dass die USA nur Atomwaffen nutzen wollten. Und jetzt hat sich das aber geändert. Es gibt nicht einmal mehr den Versuch, so zu tun, als ob man nur friedliche Nutzung anstreben würde. Jetzt ist ganz klar, dass es auch deutlich im Fokus für Militärnutzung steht. Und das ist eine sehr beängstigende Manifestierung dieser engen Verbindung der friedlichen und nicht friedlichen Atomenergie. Darauf möchte ich jetzt noch einmal genauer eingehen. Und auch besonders, was Rosatom dabei für eine Rolle spielt. Also, zivile und militärische Nutzung wird beides von Rosatom weiter verfolgt. Rosatom ist, wie gesagt, ein riesiges Staatsunternehmen. Es gibt 350 Tochtergesellschaften unter diesem Schirm. Sie sind überall aktiv. Sie produzieren Atomenergie. Sie stellen Atomwaffen her, verschiedene Arten von Reaktoren. Sie sind bereits verantwortlich für alle Abschnitte des Kreislaufs der Brennelemente. Sie haben atombetriebene U-Boote und atombetriebene Eisbrecher entwickelt. Alles. Hier noch ein Beispiel von Saporischschja und der, wie gesagt, weiteren zivilen Nutzung. Aber was sonst noch passiert? Die zunehmende Atomisierung, nenne ich es mal, der Arktis und der Gebiete dort. Sie entwickeln gerade dieses Projekt, was von Putin wiederbelebt wurde. Das Projekt ist allerdings viel älter und bestand schon in den 1930er Jahren. Und dabei geht es darum, dass man an mehr Gas und Öl kommen kann, offshore. Und dazu werden verschiedene Verfahren genutzt. Man versucht auch Nuklearbasen aufzubauen und versucht auch in Novosibirsk Testfelder aufzubauen, wo man Atomwaffen testen kann. Das gehört alles dazu. Rosatom ist ebenfalls im internationalen Markt sehr präsent. Das wohlbekannteste Problem dabei ist, dass Rosatom-Reaktoren sowohl in Russland, aber als auch im Ausland baut. Insgesamt werden gerade 20 Reaktoren gebaut. Es gibt noch viel mehr Bauverträge, die unterzeichnet wurden. Wir sprechen von Reaktoren in Lateinamerika, Afrika und Asien. Und Rosatom unter Putin hat wirklich sehr aggressiv diese Expansionsstrategie in den internationalen Atomtechnologiemärkten verfolgt und sorgt dafür, dass einfach viel mehr Staaten immer abhängiger werden von der russischen Atomenergie. Und das ist natürlich direkt zu übersetzen in politische Einflussnahme. Und das ist sehr erfolgreich. Und dabei sind sie sehr erfolgreich.
We can say, for instance, that in Europe there are
Ungefähr 20 Reaktoren und ohne Ukraine jetzt, da wären nochmal 15 extra. Also 20 Reaktoren in Europa sind russischen oder sowjetischen Ursprungs. Das sind die WWER-Reaktoren, die Druckwasserreaktoren nutzen. Und seit vielen Jahrzehnten wurden die Brennelemente nur von damals sowjetischen und dann russischen Unternehmen produziert, die ebenfalls Teil von Rosatom sind. Die Ukraine gehörte zu den ersten Ländern, die versuchten, auch mit Wessenhaus andere Brennelemente zu entwickeln, die genutzt werden konnten. Das war ein sehr langer, schwieriger Prozess. Jetzt wird auch versucht, das für andere Reaktoren in Europa möglich zu machen. Aber die Abhängigkeit ist nach wie vor sehr groß. Dann gibt es auch schwieriger zu sehende Abhängigkeiten, beispielsweise den Ankauf von angereichertem Uran und anderen Dienstleistungen und auch die Wiederanreicherung von genutzten Brennelementen. Darüber hinaus nutzt Russland die Atomtechnologie, um Länder dazu zu bringen, die Ukraine nicht zu unterstützen. Aus diesem Grund, und aufgrund dieser Abhängigkeit gibt es keine Sanktionen für Rosatom. Natürlich sind es verschiedensten Politikern bewusst, dass es dort ein Problem gibt mit dieser Abhängigkeit, auch wenn das im öffentlichen Diskurs keine solch sichtbare Position einnimmt. Aber wir sehen einfach, dass in verschiedenen Projekten alles nach wie eh und je läuft. Framatom beispielsweise hat eine Brennelementeproduktion am Laufen, und zwar in Lingen in Deutschland. Und seit 3 Jahren gibt es ein Gemeinschaftsprojekt mit Rosatom. Die Anlage soll ausgebaut werden, um weitere Brennelemente für die Reaktoren zu bauen, die eben alle nach diesem russischen Design gebaut wurden. Das Projekt hat zwar noch nicht grünes Licht bekommen, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank gibt es auch viele Proteste und NGOs leisten großartige Arbeit, um das aufzuhalten. Aber solch ein Projekt könnte immer noch als wirklich beängstigendes Projekt angesehen werden. Gestern gab es auch Neuigkeiten dazu. Da hat Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, beim Forum in Paris gesagt, dass erneuerbare Energien und Atomenergie die Grundlage der Energieversorgung und Energiesicherheit in Europa sein sollten und dass Europa niemals die Atomkraftwerke hätte abschalten dürfen. Ich frage mich dabei, welche Sicherheit, welche Stabilität, welche Abhängigkeit bekommen wir denn aber mit einer Atombranche, die so abhängig von Russland ist und einem Russland, das wirklich Atomenergie nicht nur als diplomatisches Werkzeug nutzt, sondern das tatsächlich als ja, Einflussnahmemittel spielt. Dankeschön. Lingen ist tatsächlich in der Nähe, wo ich gerade bin. Also es ist natürlich ein bisschen Strecke, aber durchaus machbar. Danke dafür. Danke auch nochmal, dass du die Bilder gezeigt hast und dass du diese Abhängigkeit nochmal erklärt hast. Das passt doch ganz gut zusammen. Und jetzt ist es Zeit für unseren dritten Redner.
Roger Spautz ist Aktivist bei Greenpeace Luxemburg und Frankreich zum Thema Atomkraft und macht das schon seit vielen, vielen Jahren, sogar länger als ich am Leben bin. So lange ist er schon bei Greenpeace. Ist sehr, sehr spannend. Und Roger, du hast sogar gesagt, du warst Mitbegründer von Greenpeace Luxemburg in den 80er Jahren. Also du kennst dich richtig gut aus. Du warst bei allem dabei, beim Desaster von Tschernobyl. Meine Elterngeneration erinnert sich noch daran. Und wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist und freuen uns sehr, von dir zu hören. Ja, guten Abend, danke für die Einladung. Bei meiner Präsentation wird es vor allem auf die Geschäftsbeziehungen zwischen der Atomindustrie in Frankreich und Russland, also Rosatom, gehen. Ein kontroverses Thema. Denn einerseits unterstützt ja Frankreich die Ukraine gegen den Angriffskrieg von Russland und auf der anderen Seite sind Frankreich und die Atomindustrie dort immer noch im Geschäft mit Rosatom, also mit Russland. Genau, Tatjana hat ja zum Schluss gesagt, der Atomgipfel hat gestern stattgefunden in Paris. Und rechts auf dem Bild sehen wir das Foto von Ursula von der Leyen, die über globale Energiesicherheit gesprochen hat. Und in ihrer Präsentation ging es darum, wie man Kernkraft in Europa und global entwickelt und wie man unabhängiger wird. Aber natürlich ist unsere Position, dass Atomkraft Unsicherheit bedeutet und Abhängigkeit, weil man eben Uran benötigt, man braucht angereichertes Uran, man braucht die Kontakte zu Ländern, die nukleare Brennelemente herstellen. Und das ist eben insbesondere Russland und der dortige Zweig, das Staatsunternehmen Rosatom. Ganz kurz, der Brennstoffzyklus bei Atomkraft ist eigentlich gar kein Zyklus, weil ja atomarer Abfall entsteht. Aber am Anfang steht das natürliche Uran. Uranbergwerke gibt es in verschiedenen Ländern, teilweise in Russland, Kasachstan, aber auch Kanada und Australien, Niger. Aber Uran gibt es zum Beispiel nicht überall auf der Welt. Dann wird das Uran konvertiert, dann wird es angereichert. Dann werden die Atombrennelemente daraus hergestellt. Es wird in den Kraftwerken verwendet und das verbrauchte Brennelement wird entweder gelagert an den Produktionsstandorten oder in Frankreichs Fall wird es wiederaufbereitet an der Küste. Dann wird das Plutonium abgetrennt, abgespalten, kann dann teilweise für andere Brennelemente, MOX, weiterverwendet werden. Und dort in diesem Standort wird auch das Uran wieder aufbereitet und kann dann wieder verwendet werden, um neue Brennelemente herzustellen für verschiedene Reaktorentypen. Da werde ich jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber in jedem Schritt in diesem Prozess entsteht Abfall. Über Rosatom wurde ja heute schon gesprochen. Denise hat darüber gesprochen. Wer sind Rosatom? Es ist eine Holding mit rund 300 Tochterfirmen rund um die Welt, gegründet von Wladimir Putin im Jahr 2007. Und es hat nicht nur wirtschaftliche Macht, sondern auch politische Macht. Und Rosatom steht als Unternehmen unter Kontrolle des Kremls. Rosatom stellt fast 20% der Brennelemente, der Atombrennelemente der Welt her. Das ist natürlich eine wichtige Einkommensquelle für Moskau, ganz genau wie auch fossile Brennstoffe. Eins der Tochterunternehmen ist TVEL, der Brennstoffarm von Rosatom, der die nuklearen Brennstoffe herstellt, der Uran anreichert, also Uran konvertiert. Und dort befinden sich etwa 44% der globalen Kapazität für Urananreicherung. Die französischen Unternehmen, die mit Rosatom in Geschäft sind, ist Framatome unter der EDF, Électricité de France, und außerdem Mitsubishi Heavy Industries. Und Framatome stellt auch Brennelemente her, aber sie installieren vor allem auch die Komponenten und die Systeme, die Instrumente, die in Reaktoren auf der ganzen Welt eingesetzt werden und die unter anderem auch von Rosatom für die Reaktoren eingesetzt werden. 2021 haben sich Framatome und Rosatom geeinigt, haben ein strategisches Kooperationsabkommen unterzeichnet, um Brennelemente herzustellen und Kontrollinstrumente gemeinsam. Und das hat Tatjana auch schon angesprochen. Es gibt ein neues Projekt, das im Gespräch ist für Lingen in Deutschland, wo fortgeschrittene Brennelemente hergestellt wurden. Mit Rosatom für Brennelemente in VVER-Reaktoren. Es gibt noch andere Unternehmen in Frankreich, die mit Rosatom im Geschäft sind. Orano ist ein französisches Unternehmen, aber multinational für den Brennstoffzyklus, hauptsächlich in staatlicher Hand in Frankreich. Und Orano ist sozusagen der chemische Arm der französischen Atomindustrie, ist beteiligt am Uranabbau, an der Anreicherung, an der Konvertierung, und am Recycling. Ist auch der größte Uranhersteller, der zweitgrößte Hersteller von Uran in der Welt, 9% Marktanteil. Und dann haben wir noch ein drittes Unternehmen, EDF, Électricité de France. Dieses Unternehmen betreibt 57 Atomreaktoren in Frankreich in 18 verschiedenen Standorten. Und sie haben einen Reaktor in Kruas. Dort wird wiederaufbereitetes Uran, also das heißt REPU, wiederaufgearbeitetes Uran. Das kommt aus dieser Fabrik an der Küste, wird transportiert nach Siversk in der Tomsk-Region in Sibirien, wird dort umgewandelt und erneut angereichert, um wieder als Brennelement in Reaktoren eingesetzt zu werden. Und der einzige Standort, der diese Umwandlung leisten kann von diesem wiederaufgearbeiteten Uran, befindet sich in Russland. Hier sehen wir eine Karte, die wir Ende Januar veröffentlicht haben. Das sind die Transportwege zwischen Frankreich bzw. Europa und Russland. Und man sieht, wie hier die verschiedenen Flüsse aussehen. Wir haben Uranabbau in Kasachstan hauptsächlich. Das wird hier über diese Routen nach Europa transportiert. Aber hauptsächlich findet der Transport von Kasachstan aus entweder an die russischen Anreicherungsstandorte oder nach St. Petersburg, und von dort aus entweder nach Rotterdam oder nach Dünkirchen weiter. Je nachdem, ob es natürliches oder angereichertes Uran ist, dann geht es nach Malvézy und nach Pierrelatte für die zweite Anreicherung und dann nach Romans-sur-Isère, wo die Brennelemente in Frankreich hergestellt werden, die dann in den französischen Reaktoren zum Einsatz kommen, aber auch in anderen Reaktoren. Die atomaren Brennelemente werden zum Beispiel in chinesischen Reaktoren eingesetzt, in Taichung, die werden in Frankreich hergestellt. Auf dem Bild sieht man hier, wie ein Schiff ankommt, das aus St. Petersburg kommt. Also der Uranhandel, das ist das natürliche Uran, es wird importiert aus Kasachstan und Usbekistan. Das angereicherte Uran wird aus Russland importiert und das wiederaufgearbeitete Uran wird nach Russland exportiert und dort wird es wieder umgewandelt und dann zurückgeschickt nach Frankreich oder an andere europäische Standorte, um dann zu neuen Brennelementen zu werden. Sanktionen gegen Rosatom. Die Europäische Kommission und Dan Jørgensen haben letztes Jahr im Mai eine Roadmap vorgestellt, wo erwähnt wird, dass es Sanktionen geben soll gegen Rosatom oder gegen die russische Atomindustrie. Darum hat natürlich der ukrainische Präsident schon lange gebeten, dass es diese Sanktionen geben soll. Und in der Roadmap steht, dass die Sanktionen vor Ende 2025 eingeführt werden sollten. Und jetzt haben wir den Kommissar gefragt nach Details, was mit den Sanktionen jetzt passiert, die es geben soll. Und die Antwort, die wir bekommen haben, war, dass die Kommission bisher noch keinen Entwurf entwickelt hat bei den atomaren Aspekten dieser Roadmap. Deswegen können keine Dokumente zu der Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Unsere Forderung von Greenpeace für die französische Regierung sind einerseits Licht reinbringen in den Uranhandel. Bisher sind nicht alle Verträge öffentlich. Es ist schwierig, da Details zu erfahren, wie die Verknüpfungen sind zwischen der französischen Industrie und Rosatom bzw. Russland, wie viel Uran in welchen Formen importiert oder exportiert wird, wo Brennelemente exportiert werden und so weiter. Wir wünschen uns da mehr Transparenz zu diesem Handel. Nukleare Brennelemente werden zum Beispiel auch in Deutschland hergestellt. Das wird dann nach Frankreich geschickt und dort in Reaktoren oder auch in weltweiten Reaktoren eingesetzt. Wir fordern außerdem von Frankreich, dass Orano Framatome und EDF und die Verträge bzw. die Geschäftsbeziehungen zu Rosatom offengelegt werden oder beendet werden. Beendet werden muss auch die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen mit der französischen Nuklearindustrie und Rosatom. Und Frankreich muss sich dafür einsetzen, dass Sanktionen erlassen werden gegen Rosatom auf der europäischen Ebene. Diese dürfen nicht weiter blockiert worden. Da gibt es zum Beispiel von Ungarn und so weiter Bemühungen, beziehungsweise diesen Unterdruck von Putin, und setzen sich gegen Sanktionen gegen Russland ein. Abschließend die Energieabhängigkeit oder die Brennstoffabhängigkeit im Energiebereich. Russland bzw. Rosatom ist verantwortlich für rund 46% der globalen Urananreicherungskapazitäten und 20% der Umwandlungsleistung. Im Jahr 2023 haben die Energieversorger in der EU 23% ihres Urans direkt aus Russland bezogen und weitere 21% aus Kasachstan, wo Russland im Abbau beteiligt ist. In Mitteleuropa und Osteuropa wie der Slowakei, Ungarn, der Tschechischen Republik, diese Länder sind ganz besonders vulnerabel, weil sie eben abhängig sind von den russischen VVER-Reaktoren, obwohl sie natürlich versuchen zu diversifizieren. Aber trotzdem ist die EU hier immer noch abhängig von Russland, auch bei der Wartung, beim Betrieb dieser Reaktoren. Und Russland hat da einen ganz großen Einfluss auf die atomare Industrie, durch diese Dominanz.
Danke, Roger. Das war auch noch mal gut, eine gute Zusammenfassung und noch mal mehr Details. Dankeschön. Wir haben viele Fragen schon, aber jetzt gehen wir mal direkt zu Jutta. Jutta und ihr Team haben gemeinschaftlich mit uns diese Veranstaltung organisiert. Das war also ihre Idee, ihre Initiative. Und ich freue mich auch sehr, dass Jutta hier ist. Jutta ist Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie ist Expertin zum Thema Atomenergie. Und heute und auch gestern war sie in der deutschen, aber auch internationalen Presse als Kritikerin an Ursula von der Leyen unterwegs, die sich ja geäußert hatte zur Wende nach der Atomenergie. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass Jutta uns noch mehr zu erzählen hat und vielleicht auch, was Ursula von der Leyen und die Kommission weiter planen und was überhaupt auf politischer Ebene möglich ist. Jutta, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank, Max, und ganz herzlichen Dank an unsere wunderbaren Expertinnen und Experten. Das sind die echten Experten, ne? Ich bin keine. Ich habe mir so ein bisschen was angelesen und begleite das natürlich politisch, aber ich bin für meine Arbeit wirklich darauf angewiesen, dass es Leute wie euch gibt, wie sie gibt, die sich da so reinknien und diese ganzen Zusammenhänge recherchieren und aufdecken. Dafür von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank. Und ich will an der Stelle noch einen Werbeblock loslassen für den World Nuclear Industry Status Report, den Michael Schneider zusammen mit Expertinnen und Experten verfasst, wo eben praktisch der Stand der Dinge global sehr gut immer dargestellt wird. Wie viele Reaktoren sind tatsächlich am Netz? Was ist an dieser Renaissance der Atomenergie tatsächlich dran? Klammer auf, nicht viel, ne? Wenn man mal China rausrechnet, geht die Zahl der Atomreaktoren, die weltweit betrieben werden, zurück. Also wer mehr darüber wissen möchte, an dieser Stelle der Werbeblock. Genau, ich will aber jetzt das tatsächlich auch nochmal politisch einordnen. Es ist ja eben richtig gesagt worden, dass die Sanktionen, die möglich wären, rein theoretisch gegen russische Nukleartechnologie, russisches Uran, die uns auch versprochen worden sind von der Kommission, von Dan Jorgensen, den ich da jetzt auch persönlich gar nicht unbedingt als den großen Verhinderer sehe. Ich glaube, das sind andere Stimmen innerhalb der Kommission. Die sind nach wie vor nicht da. Und ich glaube, ein Teil der Antwort liegt darin, dass für Sanktionen, das fällt in den Bereich Außenpolitik, in der Europäischen Union gilt, Außen- und Steuerpolitik muss einstimmig beschlossen werden. Bei allem anderen gibt es qualifizierte Mehrheitsentscheidungen, aber bei diesen beiden Politikbereichen eben Einstimmigkeit. Und deshalb, weil das ja auch bei dem russischen Gas immer gnadenlos daran gescheitert ist, hat die Kommission sich darauf verlegt, ja gut, dann bringen wir eben Gesetzesvorschläge auf den Weg. Wie es eben jetzt auch beim Gas geschehen ist, der ist auch durch und beschlossen. Das heißt, es ist dann schlicht verboten, russisches Gas zu beziehen, mit der Begründung, das ist kein verlässlicher Lieferant. Kann man ja auch durchaus sehen am Verhalten Russlands, jetzt mal unabhängig von der Aggression und den Gräueltaten in der armen Ukraine, sondern auch, weil ja die Lieferungen unterbrochen wurden, hat die Kommission da tatsächlich einen Hebel. Dasselbe hoffen wir, kommt demnächst für russisches Öl und für russisches Nuklearmaterial, glaube ich persönlich, dass es insbesondere Frankreich ist, was da enorm bremst. Frankreich hat sich ja auch durchgesetzt bei der Haltung der Kommission gegenüber der Atomenergie. Es gab immer, gerade innerhalb der Generaldirektion Energie, also quasi dem Energieministeriums der Europäischen Union, große Befürworter der Atomenergie. die es sehr schade fanden, dass man die Erneuerbaren hochhält und nicht die Atomenergie. Und jetzt ist eben Frau von der Leyen ganz offiziell umgefallen und ist bei diesem Atomgipfel aufgelaufen, hat gesagt, das war alles ein strategischer Fehler. Und ich finde halt diese ganze Strategie, die da vorgestellt wurde, zusammen mit dem Bürgerenergiepaket, ironischerweise, nämlich die Strategie für kleine modulare Reaktoren, ist natürlich eine reine Nebelkerze, ne? Weil kleine modulare Reaktoren, ne, ich sage immer Mini-AKW, sind ja Potemkinsche Dörfer. Die gibt es nicht, ja? Die gibt es auf PowerPoint, aber sonst nirgends. Es gibt so, doch, es gibt zwei, ne? Es gibt zwei 300 Megawatt Reaktoren. Das eine ist ein Reaktor auf der Alexander Lomonossow, ein russisches Forschungsschiff, was vor Sibirien liegt, und da ist dieser Reaktor drauf, von dem weiß man auch nicht besonders viel. Es gibt aber auch einen in China, der, ich sage jetzt mal, mehr stillsteht als läuft, weil er sehr viele Probleme macht. Und beide Projekte sind weit, weit über dem Kostenplan gewesen. Auch weitere, die derzeit in Planung sind oder waren, da sind die Kosten dermaßen übers Ziel rausgeschossen, dass die Investoren reihenweise abgesprungen sind. Also kostengünstig ist es schon mal nicht. Sicherheit ist es eben gesagt worden, nein, Unabhängigkeit ist es eben gesagt worden, wenn wir weiter auf Atomkraft setzen, setzen wir gleichzeitig auf eine verstärkte Abhängigkeit von Rosatom, was ja, wie das Bild eben sehr schön gezeigt hat, überall seine Finger drin hat, im gesamten Atomkreislauf weltweit. Da gibt es auch sehr gute Dokumentationen zu. In diesem Webinar kann man das natürlich nur anreißen. Und von dieser Abhängigkeit wollen wir uns ja gerade lösen. Dann das Thema Sicherheit. Angeblich sind solche kleinen Reaktoren inhärent sicher, was zu beweisen wäre. Aber ganz ehrlich, als Terroristin würde ich mich freuen, wenn da überall so kleine Dinger rumstehen, in denen nukleares Material entwendet werden kann oder in die Luft gejagt werden kann und man einfach sehr viel Unfug anrichten kann. Und um uns Klimaziele zu erfüllen, käme ein Bauboom sowieso viel zu spät, ne? Also wir wollen ja 2040 90% Emissionsminderung haben, 2050 Klimaneutralität. Die EU-Kommission sagt selbst, frühestens in den 20er, 30er Jahren könnten erste Mini-AKW ans Netz gehen und hat jetzt 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt als sogenanntes De-Risking-Instrument, sprich, um private Investitionen irgendwie abzusichern. Ich lasse gerade rechtlich prüfen, ob das möglich ist, weil es ja unter Umständen gegen das Wettbewerbsrecht und auch gegen die europäischen Verträge verstoßen könnte. Ich bin keine Juristin, ich weiß das nicht, deswegen muss ich eben jemanden fragen, der sich damit auskennt. Aber es direkt zu subventionieren, haben sie sich jetzt nicht so wirklich getraut. Wir treten natürlich der Kommission auf die Füße, ne, dass sie mit diesem Vorschlag der Sanktionierung bzw. des Verbots russischer Nukleartechnologie um die Ecke kommt. Bis jetzt noch nicht erfolgreich, um es vorsichtig auszudrücken. Und ich versuche auch in anderen Zusammenhängen natürlich dieses Thema immer wieder hochzuhalten. Es kann doch nicht sein, dass wir auf der einen Seite sehen, wirklich jeden Tag, wie Russland europäische Infrastruktur über Cyberangriffe, über Wegwerfagenten und so weiter angreift. Und auf der anderen Seite gehen jetzt russische Ingenieure in Lingen ein und aus. Ja, und erfahren intimste Details sozusagen über die europäischen Atomkraftwerke und deren Technologie. Also das finde ich ist ein immenses Sicherheitsrisiko, was wir so nicht tragen dürfen. Letzter Punkt, es ist ja eben gesagt worden, dass die VVER-Baureihe, die ja noch sowjetischer Bauart ist, auf diese sechseckigen Brennelemente angewiesen ist, die derzeit von Rosatom geliefert werden. Westinghouse kann das jetzt schon seit 30 Jahren. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, naja, warum kauft man es denn nicht da? Das macht die Ukraine ja schließlich auch. Ja? Aber das ist natürlich etwas, was Électricité de France oder Orano oder wer auch immer, oder Framatome in dem Fall nicht will, weil Westinghouse ist deren stärkster Konkurrent, wenn es darum geht, Reaktorneubauten weltweit anzupreisen. Also dieses ganze Geschäft riecht vorne und hinten nach Korruption und Vetternwirtschaft und Verbandelung mit militärischem und auch mit ja, wirklich sicherheitsrelevanten Fragen. Aus meiner Sicht, die erneuerbaren Energien sind die Freiheitsenergien, die Bürgerenergie schafft Akzeptanz und all das können Atomkraftwerke sowieso niemals leisten. Und deshalb stimme ich an der Stelle nicht mit Denise überein. Ich finde, Atomenergie gehört in die Geschichtsbücher.
Dir vielmals für dieses Schlusswort. Jetzt haben wir eine gute halbe Stunde Zeit für alle eure Fragen und wir haben jetzt 25 Fragen hier und wir machen vielleicht auch noch ein paar Handmeldungen am Ende. Ich würde jetzt mal hier mal anfangen, die ersten paar Fragen zu stellen. Wir machen das dann.
So, und jetzt gehe ich nochmal zurück in die andere Sprache. Wir werden hier auf dem Floor Englisch reden und alle anderen können gerne auf Deutsch der Verdolmetschung zuhören. Also, die erste Frage. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen und wie viele wir noch beantworten können. Jetzt auch mal für alle unsere Panelisten. Wir werden immer ein oder zwei von euch fragen. Und wenn ihr noch etwas hinzufügen wollt, könnt ihr auch gerne die Zoom-Hand heben und noch etwas hinzufügen. Aber es ist auch nicht nötig, dass alle Fragen immer von allen vier beantwortet werden. Okay, fangen wir mal an. Vielleicht hier eine Frage von Thomas. Das ist die erste Frage. Ich denke mal am ehesten Jutta und Roger. Thomas möchte wissen, welche Hintergrundinformationen gibt es, warum Ursula von der Leyen Atomkraft unterstützt? Sie sollte doch die Fakten kennen. Roger, Jutta, wie seht ihr das? Warum jetzt? Warum hat Ursula von der Leyen jetzt diese Richtung eingeschlagen? Vielleicht fange ich mal an mit meiner Position hier. Wir alle wissen, dass Atomkraft teuer ist. Es ist teuer, Reaktoren zu bauen, wenn man sich die VVERs anschaut, die in Frankreich gebaut wurden und die Kosten, die sie verursacht haben. Am Anfang hieß es 3 Milliarden, jetzt reden wir inzwischen von viel, viel mehr. Und die Atombranche ist wirklich verzweifelt auf der Suche nach Geld, auch öffentlichen Geldern. Eine private Bank würde normalerweise solch einen Bau niemals finanzieren wollen. Und aus diesem Grund ist es für Frankreich und andere Länder, die Atomkraftwerke bauen oder noch bauen wollen, nötig, Geld zu bekommen. Eine Möglichkeit ist eben, europäische Gelder dafür zu bekommen. Und das ist der Druck, der jetzt gerade auf die Kommission und Ursula von der Leyen ausgeübt wird. Und wir wissen, wie solche Abkommen geschlossen werden auf politischer Ebene. Du gibst mir das, ich gebe dir dafür das, so läuft das doch. Und ich denke, das ist hier auch gerade passiert. Und deswegen hat Ursula von der Leyen nun diese Position bezogen. Jutta, du sagtest bereits in einem Bericht schon etwas dazu. Du hast das verglichen, worüber gesprochen wird, sind 100 Millionen in der Kommission. Und das ist tatsächlich nicht viel Geld für irgendwas. Ist das vielleicht einfach nur viel Lärm um nichts? Ja, die Kommission steht hier wirklich unter Druck. Wir haben eine rechte Mehrheit im Europäischen Parlament, eine Mehrheit für Atomkraft, unabhängig von allen Fakten. Sie sagen einfach, ja, beim nächsten Mal werden wir einfach besser sein und wenn wir die kleinen modularen Reaktoren bauen und das in Serie produziert wird, dann wird das ganz günstig. Das ist für mich wie eine Zeitreise zurück in die 50er, als alle gesagt haben, Atomenergie wird zu günstig sein, um es überhaupt messen zu können. Und dann ist da auch noch Druck aus den Mitgliedstaaten. Frankreich ist es gelungen, südliche und mitteleuropäische Länder auf ihre Seite zu ziehen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass in diesen Ländern, also in Mittel- und Südosteuropa, viele noch denken, wir brauchen zentrale Kraftwerke. Das versteht man unter Kraftwerken. Aber jetzt wissen wir, dass das eigentlich kein Weg mehr ist. Also sagen Sie einfach, na gut, wenn wir ein Kohlekraftwerk ersetzen wollen, bauen wir ein Atomkraftwerk. Und da müssen wir uns mit nichts anderem auseinandersetzen, mit Erneuerbaren, was so dezentralisiert ist, was ganz anders funktioniert. Ein Kollege aus einem dieser Länder, also es ist nicht meine Worte, sondern ein Zitat, für unsere Länder, sagte er, ist Atomkraft haben ein Selbstverständnis, dass wir ein Industriestaat sind, dass wir diese Technologie haben, dass wir solch ein Kraftwerk mit einer Investitionssumme von mehreren Milliarden haben. Das ist viel wert. Und wenn dann 1 oder 2 Millionen an Freunde oder Verwandte verschwinden, dann ist das kein großes Thema, weil man ja trotzdem hier mit Milliarden umgeht. Also man kann da nicht jede Million nachverfolgen. Das sagte er. Also wie gesagt, nicht meine Worte. Ich will ja auch keine Schuldzuweisungen machen, sondern das ist nur das, was ich von einem Kollegen aus einem dieser Länder gehört habe. Also Ursula von der Leyen hat nachgegeben, dem Druck der Mehrheit der Mitgliedstaaten nachgegeben. Das ist eine interessante Frage und vermutlich auch angelehnt auch an das, was ich gehört habe. Tatjana oder Dennis, ihr habt das vielleicht auch gesagt. Dennis erklärte, ein Grund ist auch Resilienz. Also die anderen Nuk Atomkraftwerke, die noch nicht besetzt sind, sorgen dafür, dass das Land weiter läuft. Ist das ein Grund? Es gibt jetzt eine größere Mehrheit dafür, die sagen, eigentlich sind wir doch jetzt aber viel mehr. Also es ist irgendwie paradox, weil diese Abhängigkeit doch ein Risiko ist. Aber hat sie vielleicht diese Abhängigkeit auch einen kulturellen Wert? Und dass das eben zeigt, ja, wir können eben diese großen Anlagen betreiben. Das macht einen zu einem wichtigen Land im ganz im Kontrast zu Windkraftanlagen oder Solarpanelen, was einfach auf einer viel kleineren Ebene ist. Einfach nur, um diese Situation besser zu verstehen. Warum haben wir dieses Paradoxon? Hat das wirklich was mit, ja, Kultur oder auch vielleicht einer Wirtschaftskultur zu verstehen? Tatjana, was würdest du sagen? Ich würde sagen, dass es ein bisschen anders ist für die Ukraine. Es gab wirklich im Energiesektor sehr viel Korruption. Da gab es nicht einen einzigen großen Akteur, der sich für Atomenergie eingesetzt hat, wie in anderen Ländern. Atomenergie hat eigentlich immer gelitten unter der Korruption in vielen Branchen. Beispielsweise die Preise für Atomenergie, also dass sie so günstig waren. Sie haben einfach niemals genügend Geld bekommen, um die Atomkraftanlagen zu sanieren etc. Also da ist die Ukraine wirklich ein bisschen ein Sonderfall. Aber in Süd- und Mitteleuropa ist diese Atomtechnologie trotzdem oft zusammengedacht mit Macht, mit Entwicklung, Hightech. Viele Länder, und da stimme ich zu, Belarus beispielsweise, das 70, zu 70% von dem Fallout nach Tschernobyl betroffen war. Was da passiert ist, also sie haben unter Atomenergie gelitten. Also sagen sie heute, naja, wenn wir schon darunter leiden, dann könnten wir doch jetzt auch davon profitieren. Und deswegen setzen sie auf Atomenergie. Und dann gibt es auch wieder diesen militärischen Aspekt noch dazu. Der ist da auch im Hintergrund. Präsident Macron sagte vor kurzer Zeit, beide sind eng miteinander verbunden, die zivile und die militärische Nutzung. Ohne Atomkraftwerke hätten wir keine Atomwaffen und umgekehrt. Denn alles ist, wie gesagt, ganz eng miteinander verbunden. Also das ist ein wichtiger Aspekt.
Danke, Dennis. Ja, danke. Ich versuche da ganz kurz nur die Perspektive von innerhalb der Ukraine zu geben. Die Ukraine ist eines der traumatisiertesten Länder von Atomunfällen, nicht nur in der Region, sondern weltweit gesehen. Japan ist natürlich ein anderes Land und Belarus ebenfalls, das wurde ja schon gesagt. Ja, einerseits hatten wir den Unfall in Tschernobyl, aber auch eben die Besatzung der ukrainischen Atomkraftwerke in Russland in den letzten 3 Jahren und versuchte Angriffe auf Atomkraftwerke, die ukrainisch geleitet sind. Und trotzdem ist es so, dass die Wahrnehmung von Atomkraft in der Ukraine immer noch relativ positiv ist, wahrscheinlich opportunistisch.
also because of another case, how whole energy
Und das hat
spheres or
natürlich
electricity spheres
damit zu
is
tun,
related
dass
to
Stromversorgung auch mit
climate
Menschenrechten
issues as well, or
zusammenhängt.
either to the well-being during the conflict. Because you know that this winter
Dieser Winter war
was one of
wahrscheinlich
the
der
hardest
schwerste Winter seit,
because of
in der Ukraine
the
für die
Ukrainian
Zivilgesellschaft in der
society,
Ukraine.
first of all for
Ganz
Ukrainian
besonders die
Ukrainian
Bevölkerung in
citizens.
den Großstädten.
So, for example, our
Wir haben
organization
einen Bericht verfasst
is
oder keinen Bericht, aber
Stockholm
es ist auch noch nicht
representative
veröffentlicht, leider.
yet, unfortunately, because we
Das
didn't
haben wir für
receive
eine
all the information
UN-Agentur verfasst.
about
Da geht es
charges
um Menschenrechtsverstöße, Menschenrechtsverletzungen und
spheres in which are represented in public health
ja, da geht es um
problems
Probleme im
which appears
Gesundheitssystem,
at Ukrainian cities.
Problem im Gesundheitssystem ausgelöst von dem
So
Angriffskrieg
for
von
example,
Russland.
these things were absolutely
Die
catastrophic
Konsequenzen sind wirklich
especially
dramatisch, die
for
Auswirkungen insbesondere auf ältere Menschen in den
communities,
Städten
for
und
vulnerable groups, for people with
Menschen mit
disabilities.
Behinderungen,
And we
benachteiligte
already can
Gruppen.
see that
Es gibt
hundreds of
hunderte
deaths and
Todesfälle und
a lot
viele,
of
die
people
sehr leiden,
running
als Konsequenz aus
on
diesen
the electricity
Angriffen
system.
auf das
And
Energiesystem.
we all know that the situation which appeared in Odessa or in
Auch in
Kiev
Odessa, in
was
Kiew,
settled and of psychological pressure.
gab es ja solche Angriffe und die Zivilbevölkerung, die Gesellschaft leidet darunter.
Because of that, you would be accepted in quite how to
Ja,
say because of that anti-nuclear narrative cannot be accepted in
da gibt es im Moment
Ukrainian
keinen
society right now because you
Konsens
already
in
know that
der
more
ukrainischen
than 50% so far of the energy
Gesellschaft, die
we have in Russia
Energie, die wir jetzt haben,
is
kommt natürlich auch zum Einsatz an der
in
Front, in den Städten
civilian cities,
und
countryside, comes
auf dem
from
Land und es kommt aus Atomkraftwerken.
so even despite
Ja, wir
being
haben ein historisches
destroyed
Trauma von
by
diesen
nuclear
Atomunfällen und
plants and
aktuell von der
nuclear
Erpressung
claims,
bei den
Ukraine
Atomkraftwerken und
still
trotzdem
got
hat
its
die Gesellschaft
resources
trotzdem noch
to
diese
use
Resilienz
nuclear power
und
plants
braucht diese
in Ukrainian
Infrastruktur.
infrastructure, at least during this
Und wir haben einen ganz schrecklichen Winter erlebt, das war ganz ausschlaggebend und wir brauchten diese
cold
Energie,
weather,
um mit diesem Frost überhaupt umgehen zu können.
And I think Ukrainian case
Der
is
Fall der Ukraine ist etwas
complex for
komplizierter
because the lens
und
of
natürlich
human
sind
rights
Menschenrechte
most important one.
von höchster
And
Priorität.
definitely we see
Wir sehen die
huge
Risiken, wir
risk,
sehen dramatische
huge risk,
Risiken,
but also
aber auch
some
Chancen
opportunities
für die
because we saw in the
Stabilisierung,
situation that it goes really bad
die wir
as
auch brauchen.
only 1 month ago.
Danke, noch eine
Just
kurze
actually
Frage, weil mir das
one
gerade
question
eingefallen
from
ist.
my side. So
In den nicht besetzten
Of
Territorien
Ukraine,
der Ukraine gibt es ja auch Atomkraftwerke. Wo
and
kommen da die
where do they
Brennelemente her?
come
Ist das auch, stammt das auch aus dem russischen Kreislauf? Oder hat sich das seit Beginn des Angriffskriegs oder seit 2014 geändert? Also hat da eine Umstellung stattgefunden für die Reaktoren in der Ukraine?
Tatjana?
Ich habe mir diesen Prozess angeschaut, diese Diversifizierung, der schon seit über einem Jahrzehnt passiert. Das ist ein ganz komplizierter Prozess aus technischen Gründen. Wenn man diversifiziert, heißt das nicht, dass man einfach nur ein anderes Brennelement einsetzt, sondern normalerweise sind da verschiedene Unternehmen mit verschiedenen Funktionen beteiligt. Und dann muss natürlich auch die Kompatibilität sichergestellt werden. Westinghouse hat die Brennelemente für VVER 1000 jahrzehntelang hergestellt. Und natürlich gibt es auch politische Gründe, die, wenn Russland dagegen ist, dann werden die Aktivitäten unterbunden. Und ich glaube, in der Ukraine ist es so, dass 8 der 15 Reaktoren aktuell Westinghouse-Brennelemente einsetzen, aber nicht ausschließlich unbedingt. Ich weiß nicht, wie da die Anteilsverteilung ist. Also es gibt schon noch viele Reaktoren, die nicht Westinghouse-Brennelemente nutzen. Und die nutzen aber jetzt auch Brennelemente von VVER-1400-Reaktoren, also andere Reaktoren. Es ist ein langwieriger Prozess. und eben aus technischen Gründen und auch aus politischen Gründen sehr kompliziert. Und wie schon gesagt wurde, haben wir das Beispiel Frankreich, die sich dagegen einsetzen, gegen die Präsenz von Western House. Es gibt so viele verschiedene Akteure, Stakeholder, wirtschaftliche Faktoren, Sicherheitsaspekte, politische Aspekte. Und deswegen ist es so ein komplizierter Prozess, da kann man nicht einfach über Nacht umstellen. Okay, danke. Dann wenden wir uns der nächsten Frage zu. Die Frage kommt von Hanna oder Henna. Wenn ich den Bericht aus Saporischschja höre, kommt mir Lingen an der Ems in den Sinn. Was, wenn Rosatom dort ähnlich vorgeht? Die Bundesregierung hat Rosatom Zugriff auf die Brennelementefabrik freigegeben. Was reitet die Regierung da? Da haben wir im Endeffekt schon drüber gesprochen, aber mal aus anderer Perspektive gesehen. Es gibt so viele Geflüchtete aus der Ukraine, jetzt in Deutschland, in ganz Europa. Und wir haben eine starke Präsenz, eine russische Regierungspräsenz in Form von Rosatom in Lingen und an anderen Standorten, wo Joint Ventures stattfinden. Vielleicht möchte Roger dazu etwas sagen, aber die anderen gerne auch. Wie sieht die Situation da aus? Also wie viel Rosatom-Personal ist dort tätig in Lingen, in diesem Joint Venture? Wie sehen da die Risiken aus? Auch Denise, der Menschenrechtsaspekt. Was gibt es da für Risiken? Ist da diese Befürchtung da, dass das ein Einstiegspunkt ist für hybride Kriegsführung? So eine Art kleine Botschaft, eine russische Botschaft für russische Agenten. Also was sieht es da mit den Sicherheitsaspekten bei der Präsenz von Rosatom in Europa aus? Ja, ich fange gerne mal an. Das ist eine ganz, ganz kritische Situation. Bei Framatom genauso, auch ein Unternehmen, das mit Rosatom zusammenarbeitet, eben diese Kontrollinstrumente, die ja auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Wenn Framatom solche Systeme an Rosatom liefert, kann es also theoretisch sein, dass die französische Industrie Kontrollsysteme liefert, die in Atomreaktoren zur Energieversorgung eingesetzt werden können, aber eben auch für militärische Zwecke. Und es ist die gleiche Situation, wenn man in Frankreich die Regierung fragt oder die Ministerien fragt oder die Unternehmen, warum sie immer noch Geschäfte mit Rosatom machen. Und die Antwort ist immer dieselbe, weil es keine Sanktionen gibt. Solange es keine Sanktionen gibt, werden wir weiter Geschäfte machen, wie gehabt. Und wir vermuten auch, dass die Belegschaft französischer Unternehmen aktiv in Russland arbeiten, weil dahin diese Kontrollsysteme hingeliefert werden für russische Reaktoren. Die müssten also dort vor Ort sein. Das ist ganz, ganz kritisch, dass Mitarbeitende von Rosatom nach Lingen kommen und im gleichen Gebäude, in den gleichen Räumlichkeiten arbeiten wie deutsche oder deutsch-französische Mitarbeitende. Dankeschön. Ja, ganz kurz dazu, zu diesem Thema. Wir müssen auch aufpassen, wie es in der IAEA aussieht. Der stellvertretende Generaldirektor Michail Chudakov arbeitet ja seit Februar in der Abteilung, seit 2015 sogar. Und das ist ein russischer Diplomat in Kontakt mit Rosatom. Und er ist an zweiter Stelle in einer solchen Behörde und hat da großen Einfluss. Weil wichtige Dokumente ja manchmal zuerst an den Stellvertreter gehen. Und die russische Präsenz ist ja nicht nur in Lingen, sondern zum Beispiel auch in Wien sehr groß. Vielen Dank. Ja, dazu nochmal, was Dennis gerade gesagt hat zur IAEA, der Internationalen Atomenergiebehörde. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema, ein sehr kritisches Thema. Rafael Grossi kritisiert ja einerseits Russland wegen der Besatzung von Saporischschja und gleichzeitig reist Grossi rund um die Welt und setzt sich für Atomenergie ein, für Atomkraft und für neue Geschäftsmöglichkeiten für Rosatom. Okay, ich schaue mir gerade die Fragen an und schaue, ob es noch etwas gibt, das wir noch nicht besprochen haben. Wir haben eigentlich schon relativ viel abgedeckt. Eine Frage bezieht sich auf Atommüll. Und es ist ja in Deutschland eine große Debatte, wo die Endlager sein sollen für Atommüll. Da werden immer Standorte gesucht, wir finden keinen. Ich glaube, die Frage von Dieter war, wie macht das die Ukraine, wie macht das Russland, wo lagert Frankreich den Atommüll, wo sind da die Endlager? Ja, was ich frustrierend finde bei der Atommüllfrage, ist, dass wir meistens beim Thema Atommüll öffentlich besprechen, das ist eigentlich nur eine ganz enge Definition von Atommüll. Diese Atombrennelemente, das verbraucht Uran von den Reaktoren oder die Produkte aus diesem Prozess. Und das ist ja der toxischste Teil von Kernmaterialien. Aber trotzdem ist das nur eine sehr enge, eine sehr begrenzte Definition oder Perspektive auf dieses Problem. Und Roger hat das ja gezeigt, wie komplex dieser Kreislauf ist. Und es ist ja kein Kreislauf von nuklearen Brennelementen. Das ist ja schon ganz vereinfacht dargestellt gewesen. Und trotzdem, es gibt so viele Abfallprodukte auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Schritten, die in der öffentlichen Debatte überhaupt nicht auftauchen unter diesem Begriff Atommüll. Es gibt Nebenprodukte bei der Urananreicherung. Dieses Abfallprodukt wird meistens entweder gelagert oder nach Russland geschickt. Und da gab es ja auch Proteste in Deutschland zu diesem Thema bei dem Export von verbrauchtem Uran, von erschöpftem Uran. Das kann zwar als Ressource verwendet werden, wird aber meistens nicht gemacht. Oder Abfall aus Unfällen. Da wird überhaupt nicht drüber geredet. Es gibt ganz viele verschiedene Vorschriften zum Umgang mit Atommüll. In Frankreich, ich glaube 99%, wird 99% des Atom, Entschuldigung, in der Ukraine befindet sich das Endlager in Tschernobyl. Die verbliebenen Reaktoren sind ja jetzt nicht mehr sicher, weil sie durch Russland im Februar beschädigt wurden. Und die Ukraine betreibt aber auch Uranabbau. Und auch da gibt es Restprodukte, auch noch aus der Sowjetzeit, das nicht als Atommüll benannt wird. In Frankreich gibt es ebenfalls ganz komplexe Prozesse, aber es gibt im Prinzip keinen konkreten Prozess, der global eingesetzt wird. Nur Finnland hat im Prinzip wirklich einen guten Prozess. Ja, es gibt Lager in Ländern, es wird Atommüll gelagert, aber nur ein ganz kleiner Anteil der Abfallprodukte aus Atomtechnologie, sowohl zivil als auch militärisch, wird wirklich gelagert. Ja, vor 20 Jahren, als ich politisch aktiv geworden bin und angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich einen Vortrag gehört von einem Wissenschaftler in, ich glaube, im Kongo. Da gibt es ein Bergwerk und da wurde ein Damm gebaut, um das radioaktiv verseuchte Wasser zu halten. Und da gab es dann Lecks, das Wasser ist in die Dörfer gelaufen. Und das ist auch ein Teil dieses Kreislaufs, dieser Kette. Und das wird oft übersehen, weil das ja meistens im globalen Süden passiert und weniger sichtbar ist. Das Uran erscheint einfach, taucht einfach auf, aber das ist natürlich Quatsch. Es ist bloß weiter entfernt. Und ja, das wird oft ignoriert. Da sagt man, es ist klimaneutral, aber trotzdem richtet das enormen Schaden in solchen Regionen an. Es gab auch Fragen zum Ekozid, auch zu dem Damm, das ist auch wichtig. Und im Chat habe ich auch was gepostet aus der Q&A mit ein paar Hinweisen. Das war von Dieter Kaufmann aus dem Chat. Eine ukrainische Journalistin hat über Saporischschja berichtet und wurde festgenommen, gefoltert und ist mit 28 Jahren gestorben. Das war in der deutschen Presse. Das wollte ich einfach nur mal mit allen teilen hier im Chat, weil das auch zeigt, wie schwierig und wie gefährlich die Arbeit von euch ist, Dennis und deinen KollegInnen, die ihr da betreibt. Also wirklich lebensgefährlich. Und ja, ihr setzt euer Leben aufs Spiel. Einen ganz großen Respekt dafür, dass ihr dafür kämpft. So, wir haben noch 8 Minuten Zeit und würde ich gerne noch schauen, ob hier jemand die Hand hebt. Gibt es mündliche Fragen, Live-Fragen, die nicht im Chat aufgetaucht sind? Wir schauen mal, ob jemand die Hand heben möchte. Vielleicht haben noch 2 oder 3 Menschen die Chance, jetzt hier live eine Frage zu stellen.
Thomas Schucker, du solltest jetzt eine Frage stellen können. Oh, ich sehe jetzt sogar zwei Thomas hier. Thomas Schucker. Beide Fragen sind okay. Könnt ihr mich denn hören? Ja, prima. Einfache Frage. Können wir einen Link kriegen für die Folien, die Roger gezeigt hat? Ja, ich denke, das geht bestimmt. Danke, Thomas. Dann haben wir Thomas Herold hier noch. Vielleicht noch ganz kurz die Antwort darauf. Maximilian, ich schicke dir einfach die Folien und dann kannst du überlegen, wie du sie zugänglich machst. Okay? Ja, es wird eine E-Mail geben, da kommen dann die Links rein, auch von Tatjana, von Denise, von Roger und Jutta. Also ihr bekommt die E-Mail im Nachgang und dann habt ihr all die Informationen. Thomas Herold, bitte. Mikro an und dann kann es losgehen.
Und dann kannst du eine Frage stellen.
Jawohl, ich hoffe, Sie können mich jetzt hören.
Ja, sehr gut.
Es war erwähnt worden, dass wohl ausnahmslos nur in Finnland die Atomkraftwerke sicher sind oder seien oder der Kreislauf sicher ist. Was ist da der wesentliche Unterschied oder Vorteil? Das ist meine Frage.
So, for Jutta. Danke, Thomas. Jutta möchte darauf antworten.
Ich glaube, Sicherheit nicht im Sinne von, dass diese AKW so sicher sind, dass da nie irgendwas passieren kann, weil auch Finnland hat ja, ich sage es jetzt mal so, Olkiluoto, das ist jetzt das letzte AKW, was gebaut wurde, hat also auch massive Kostenüberschreitungen gesehen und eine sehr, sehr, sehr viel längere Bauzeit, als man sich das vorgestellt hat und hat jetzt auch beim Anlaufen, das läuft jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren, durchaus etliche Probleme mit sich gebracht. Was gemeint ist, ist, glaube ich, dass Finnland das einzige wirkliche Endlager hat weltweit. Ne? Die haben halt den Vorteil, sage ich jetzt mal, dass sie auf dem, habe ich auch gelernt in dem Zusammenhang, dem fennoskandischen Grundgebirge sitzen. Sprich, da unten ist ein riesengroßer Granitblock. Und in diesem riesengroßen Granitblock, der irgendwie etliche Kubikkilometer umfasst, hat man sozusagen Gänge reingebohrt und da stellt man diese Kupferfässer rein, wo dann eben der Atommüll drin ist, in, keine Ahnung, 3000 Meter Tiefe oder so. Und das ist nach menschlichem Ermessen, sage ich jetzt mal, you never know, ist es wirklich Sicher, ne? Weil Granit ist halt auch wasserundurchlässig, das ist sehr schön. Man hat dann bis zur nächsten Ortschaft oben drüber, die sich übrigens um dieses Endlager beworben hat, ne? Weil die halt gesagt haben, da kriegen wir Geld und Arbeitsplätze, eine sehr sichere Entfernung und der Granit hält auch die Strahlung sehr gut zurück, selbst wenn das Kupfer irgendwann mal wegkorrodiert ist. Also Finnland hat ein Endlager, hat aber auf diverse Fragen hin sofort abgewinkt und gesagt, nee, 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 das reicht für unseren Atommüll. Ihr müsst für euren selber eine Lösung finden.
Ja, vielen Dank für die Antwort. Ja, natürlich
Danke.
besser als ein Salzstock oder so. Ja.
In der Tat. Danke dir, Thomas. Jetzt haben wir noch einen dritten Thomas. Ich weiß nicht, wie oft das so passiert. Ist sehr lustig. Drei Thomas. Okay. Der dritte Thomas kriegt die letzte Frage. Thomas. Und ich glaube, Thomas, du kommst aus Ungarn. Damit ist dein Nachname für mich eigentlich unmöglich auszusprechen. Ich versuch's. Kurt Wellesi, aber es war hundertprozentig falsch. Thomas.
Nicht ganz so falsch. Kurt
Ach,
Wäjersin. Das war
guck
ziemlich nah
mal.
dran.
Hallo
Ungarisch ist eigentlich
Thomas.
sehr einfach. Es ist eigentlich sehr phonetisch. Aber gut. Die einzige Frage, die mir noch geblieben ist, ist, in verschiedenen Diskussionen, denen ich gefolgt bin, ist immer wieder klar gemacht worden, dass wir in Europa in einem Krieg, in einem Spiel sind zwischen nuklearen Mächten, der USA, Russland, China, Iran und so weiter. Und es wurde immer wieder darüber gesprochen, wie wir dagegen halten können, dass momentan halt eben Frankreich und das Vereinigte Königreich, die einzigen haben, sind, die überhaupt noch irgendwelche nennenswerten Atomwaffen haben und dass die ja nicht endlos halten werden. Die Frage für mich ist dann dabei, wie lösen wir das? Denn einerseits wissen wir, dass Atomkraft Wahnsinn ist und teuer und unmöglich und absolutes Risiko. Und gleichzeitig sehen wir uns halt mit diesen Gangstern gegenüber, die halt nicht davor zurückschrecken werden, diese Atomwaffen auch zu gebrauchen. Und das ist meine Frage. Vielleicht gibt es eine, ich glaube, das wird in 3 Minuten ein bisschen schwierig sein. Ich wollte sie wenigstens gestellt haben. Dankeschön.
Danke dir, Thomas. Wer mag da?
Ich kann kurz
Ja,
was sagen.
Uschi,
Also,
ja.
ist eine komplizierte Frage oder kompliziert eine kurze Antwort darauf zu geben. Aber man sieht wirklich auch die Verbindung zwischen der zivilen Nutzung der Atomenergie und der militärischen Nutzung. Und wenn man jetzt nicht mal wenn man von der Situation in der Ukraine absieht und man schaut rüber in den Iran, eine der Hauptursachen für den Krieg in Iran ist Atomenergie oder ist Anreicherung von Uran. Aber die westlichen Länder und auch darunter auch Frankreich haben vor vielen Jahren haben die externen oder die Reaktoren und die Technologie zur Anreicherung auch an den Iran geliefert. Und es geht auch in diesem Falle um die Nutzung der verschiedenen Technologie.
Danke dir, Tatjana.
Ich habe eine kurze Antwort. Wir brauchen eine Anti-Atom-Bewegung, ähnlich wie in den 70ern. Das war eine Bewegung, die sich allem widersetzte, die erklärt hat, was Atomenergie bedeutet. Und die AktivistInnen machen heute noch wichtige Arbeit, das stimmt schon, aber sie sind einfach nicht genug. Wir brauchen einfach viel mehr AktivistInnen. Also schließt euch bitte der Anti-Atom-Bewegung an und verbreitet Informationen weiter, dass wir weniger fragmentierte Informationen haben und dass die Situation wieder klarer wird. Menschen verstehen, was passiert, was hinter dieser Technologie steckt. Dankeschön, Tatjana. Das war wirklich ein sehr gutes Schlusswort. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei unseren PanelistInnen und unseren Gästen und den Dolmetscherinnen bedanken. Und ganz besondere Solidarität geht heute auch nach Denis und allen Menschen in der Ukraine, allen Menschen, die jetzt unter der russischen Invasion leiden und so schwere Zeiten haben. Wir hoffen, dass es bald Sanktionen im Atomsektor gibt und noch weiterer Druck auf Russland ausgeübt wird, damit sie endlich aufhören, das zu tun, was sie gerade machen in der Ukraine. Das ist wohl das Einzige, was wir tun können, da mehr Druck auf Russland auszuüben. In Ordnung. Dennis, du möchtest das letzte Wort haben? Bitte schön. Es ist einfach nur noch ein ganz kurzer Aufruf. Ich bin dir auch schon dankbar für das, was du gesagt hast, aber wir müssen auch an jene denken, die in den gefährlichsten Situationen sind. Und zwar die Gefangenen in Sabrischnia, die, von denen wir nichts wissen, die wir nicht wissen, ob sie gesund sind, ob sie am Leben sind. Und es ist wichtig, hier noch einmal so laut wie möglich an sie zu erinnern, denn ihre Familien warten auf sie und hoffen, dass sie am Leben sind. Danke, Denise. Danke an alle. Das war Europe Calling.